13. Kapitel. Im Dämmerlicht des Embryonendepots tauchte Henry Peppler auf. »Möchtest du heute Abend mit mir ins Fühlkino gehen?« Lenina schüttelte stumm den Kopf. »Gehst du mit einem anderen aus?« Es interessierte ihn immer, welcher seiner Freunde mit welcher seiner Freundinnen schlief. »Mit Benito?« Neuerliches Kopfschütteln. Henry gewahrte die Müdigkeit dieser purpurnen Augen, die Blässe unter der Lupus-Lasur, den Kummer um die Winkel des ernsten, karminroten Mundes. »Du bist doch nicht am Ende krank«, erkundigte er sich ein wenig besorgt, »dass sie vielleicht gar an einer der wenigen noch immer nicht ausgerotteten Infektionskrankheiten leide.« Zum dritten Mal schüttelte Lenina den Kopf. »Jedenfalls geh nur hübsch zum Arzt«, empfahl Henry. »Je bedrückter, je verstockter, desto nötiger der Doktor«, sagte er treuherzig und brachte diesen Schlafschultrostspruch mit einem Klaps auf die Schulter an. »Vielleicht brauchst du einen Schwangerschaftsersatz«, meinte er. »Oder eine besonders starke TLE-Kur.« »Manchmal, weißt du, genügt die übliche Behandlung nicht ganz.« »Um Forts Willen halt den Mund«, brach Lenina ihr hartnäckiges Schweigen und wandte sich wieder den vernachlässigten Embryos zu. »Eine TLE-Kur.« Sie hätte laut auflachen mögen, wenn er nicht zum Weinen gewesen wäre. »Als ob sie nicht genug natürliche TL besessen hätte.« Tief seufzend füllte sie die Spritze wieder. »Michel«, murmelte sie vor sich hin, »ach, Michel, du lieber Fort«, überlegte sie, »habe ich nun dem da seine Injektion gegen Schlafkrankheit gegeben oder nicht?« Sie konnte sich einfach nicht mehr daran erinnern. Zuletzt entschied sie sich dafür, ihn lieber nicht der Gefahr einer doppelten Dosis auszusetzen und wandte sich der nächsten Flasche zu. 22 Jahre, 8 Monate und 4 Tage nach diesem Augenblick geschah es, dass ein vielversprechender junger Alpha-Verwaltungsbeamter in Bansa Bansa an Trypanosomiase starb. Der erste Fall seit mehr als einem halben Jahrhundert. Seufzend setzte Lenina ihre Arbeit fort. Eine Stunde später erging sich Stinny im Umkleideraum in heftigen Vorwürfen. »Das ist ja geschmacklos, einen Zustand so weit zu treiben. Einfach geschmacklos. Und warum das alles? Wegen eines Mannes. Eines einzigen Mannes. Aber er ist der Mann, den ich will. Es gibt Millionen andere. Die will ich aber nicht. Woher weißt du das, wenn du es nicht mit ihnen versucht hast?« »Ich habe es versucht.« »Mit wie vielen denn?« fragte Stini, geringschätzig die Achseln zuckend. »Einem, zweien?« »Dutzenden«, sie schüttelte den Kopf, »aber es half nichts.« »Du darfst dich nicht entmutigen lassen«, sagte Stinny salbungsvoll, doch ihr Vertrauen auf ihr Rezept war sichtlich erschüttert. »Nur Ausdauer führt zum Ziel.« »Aber unterdessen denk nicht an ihn, ich muss aber. Dann nimm Soma, das tue ich ja. Nimm weiter Soma. Aber in den Zwischenzeiten habe ich ihn doch noch gern.« »Und werde ihn immer gern haben. Nun«, sagte Stini sehr entschieden, »warum gehst du dann nicht einfach hin und nimmst ihn dir?« »Ob er will oder nicht?« »Du ahnst ja nicht, wie furchtbar absonderlich er ist. Ein Grund mehr, energisch vorzugehen, das ist leicht gesagt. Lass dir den Unsinn nicht einfallen, handle!« Ihre Stimme war Trompetenschall. Sie hätte einen Vortrag für heranwachsende Betaminusse im Bund weltlicher Mädchen halten können. »Handle, und zwar gleich, auf der Stelle!« »Ich werde mich zu Tode fürchten«, wandte Lenina ein. »Du brauchst vorher nur ein halbes Gramm Soma zu nehmen. So, und jetzt gehe ich baden.« Sie schlenderte davon, ihr Badetuch nachschleifend. Es klingelte. Der Wilde, voll ungeduldiger Erwartung, dass Helmholtz an diesem Nachmittag kommen werde, sprang auf und lief zur Tür. Er hatte sich endlich entschlossen, mit Helmholtz über Lenina zu sprechen, und er trug den Aufschub seiner Geständnisse keinen Augenblick länger. »Ich ahnte, dass du es sein würdest, Helmholtz«, rief er beim Öffnen. Auf der Schwelle stand, in einem Matrosenanzug aus weißem Acetatsatin, ein weißes Barettkokett auf das linke Ohr gestülpt, Lenina. »Oh, drang er sich dem Wilden, als hätte ihm jemand einen wuchtigen Schlag auf den Schädel versetzt. Mit einem halben Gramm im Leib hatte sich Lenina stark genug gefühlt, ihre Ängste und Hemmungen zu vergessen. »Tag, Michel«, sagte sie lächelnd und trat an ihm vorbei ins Zimmer. Mechanisch schloss er die Tür und folgte ihr. Sie setzte sich. Langes Schweigen. »Sie scheinen ja über meinen Besuch nicht sehr erfreut zu sein, Michel«, bemerkte sie endlich. »Nicht erfreut?« Vorwurfsvoll blickte er sie an. Und plötzlich fiel er vor ihr auf die Knie, ergriff die Hand und küsste sie ehrfürchtig. »Nicht erfreut!« »Ach, wenn Sie nur wüssten«, flüsterte er und wagte es, den Blick zu ihr zu erheben. »Bewunderte Lenina«, fuhr er fort. »In der Tat der Gipfel der Bewunderung. Was die Welt am höchsten achtet, wehrt.« Sie lächelte ihm mit verführerischer Zärtlichkeit zu. »Denn ihr, o ihr, so ohnegleichen«, sie neigte sich mit geöffneten Lippen zu ihm, »so ohnegleichen, so vollkommen, näher, immer näher, seid vom Besten jeglichen Geschöpfs erschaffen, noch näher.« Plötzlich sprang er auf. »Und deshalb«, sagte er abgewandten Blicks, »deshalb wollte ich erst eine Tat vollbringen. Ich meine, zeigen, dass ich ihrer würdig bin. Nicht, dass ich das je wirklich sein könnte, aber immerhin zeigen, dass ich nicht ganz unwürdig bin. Ich wollte etwas Großes tun.« »Warum Sie es überhaupt für nötig halten«, begann Lenina, aber sie sprach nicht zu Ende. In ihrem Ton lag eine Spur von Gereiztheit. Wenn man sich mit offenen Lippen näher, immer näher geneigt hat und dann plötzlich entdeckt, dass man sich leerer Luft hingeneigt hat, weil der dumme Tölpel sich auf die Beine rappelt, nun, dann hat man selbst mit einem halben Gramm Soma im Blut wohl triftigen Grund zum Ärger. »In Malpais«, murmelte der Wilde ohne jeden Zusammenhang, »muss man ihr das Fell eines Berglöwen zu Füßen legen, wenn man sie heiraten wollte, meine ich. Oder ein Wolfsfell. Bei uns gibt es keine Löwen«, zischte Lenina. »Und selbst wenn es sie gäbe«, fügte der Wilde mit plötzlich erwachtem, verachtungsvollem Abscheu hinzu, »würde man sie vom Helikopter auserlegen, mit Giftgas oder dergleichen. Ich aber täte das nicht, Lenina.« Er straffte die Schultern, wagte einen Blick auf sie und begegnete dem starren Ausdruck gereizter Verständnislosigkeit. Verwirrt widerrief er, »alles will ich tun.« Seine Reden wurden immer unzusammenhängender. »Alles, was Sie wollen, wissen Sie, manch mühevolle Spiele gibt's, und die Beschwer erhöht die Lust daran. Dasselbe Gefühl habe ich. Wenn Sie es wünschen, werde ich den Boden fegen.« »Aber es gibt hier doch Staubsauger«, antwortete Lenina erstaunt. »Das ist doch gar nicht nötig.« »Natürlich nicht. Jedoch manch schnöder Dienst wird rühmlich übernommen.« »Verstehen Sie denn nicht? Ich möchte irgendeinen schnöden Dienst rühmlich übernehmen. Aber wenn man doch Staubsauger hat, darum handelt es sich nicht, die von Epsilon Halbidioten bedient werden. Also wirklich wozu? Wozu? Für Sie natürlich. Nur um zu zeigen, dass ich und was in aller Welt Staubsauger mit Berglöwen zu tun haben, zu zeigen, wie sehr ich oder Löwen mit der Freude über meinen Besuch«, sie wurden immer gereizter. »Wie sehr ich dich liebe, Lenina«, stieß er fast verzweifelt hervor. Das Blut strömte in Leninas Wangen, Zeichen der in ihrem Inneren aufwallenden seligen Überraschung. »Ist das dein Ernst, Michel?« »Ich wollte es nicht sagen«, rief der Wilde, die Hände wie im Todeskrampf verkrallt. »Noch nicht. Höre, Lenina, in Malpais heiraten die Leute.« »Was tun Sie?« Gereiztheit schlich sich wieder in ihre Stimme. »Wovon sprach er da? Für immer. Sie geloben, für immer miteinander zu leben. Was für eine grauenhafte Idee!« Sie war ehrlich entrüstet. »Die Schönheit überdauernd durch ein Herz, das frisch erblüht, ob auch das Blut uns altert. Was? Bei Shakespeare ist's auch so. Zerreißt du ihr den jungfräulichen Gürtel, bevor der heiligen Feierlichkeiten jede nach ihrem Brauch verwaltet werden kann? Um Forts Willen, Michel, sprich doch vernünftig. Ich verstehe ja kein Wort. Erst Staubsauger, dann Gürtel. Du machst einen ja verrückt.« Sie sprang auf. Aus Furcht, dass er ihr leibhaftig davonlaufen könnte, wie er ihr schon im Geiste entwischt war, packte sie ihn am Handgelenk. »Jetzt gib mir Antwort auf eine Frage. Magst du mich wirklich oder magst du mich nicht?« Einen Augenblick lang schwieg er. Dann sagte er ganz leise, »Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt.« »Warum hast du es dann nicht gleich gesagt?« rief sie, so außer sich, dass sie ihm ihre spitzen Fingernägel ins Handgelenk grub. »Statt von Gürteln, Staubsaugern und Berglöwen drauf loszufaseln und mich wochenlang leiden zu lassen.« Sie ließ seine Hand los und stieß sie zornig von sich. »Wenn ich dich nicht so gern hätte, wäre ich wütend auf dich.« Und plötzlich lagen ihre Arme um seinen Hals, ihre Lippen weich auf den seinen. So köstlich weich, so glühend und elektrisierend, dass er an die Umarmung in 3 Wochen im Helikopter denken musste. »Ah, ach, die stereoskopische Goldblonde und der mehr als lebensechte Moor. Grauen, grauen, grauen!« Er versuchte, sich zu befreien, aber sie umschlang ihn fester. »Warum hast du es denn nicht gesagt?« flüsterte sie und bog den Kopf zurück, um ihn anzusehen, zärtlichen Vorwurf im Blick. »Nicht die dämmerigste Höhle, nicht der bequemste Platz«, donnerte die Stimme des Gewissens voll Poesie, »die stärkste Lockung, so unser böser Genius vermag, soll meine Ehre je in Wollust schmelzen.« »Nein, niemals, niemals«, gelobte er. »Du dummer Junge«, sagte sie, »ich habe ja solches Verlangen nach dir gehabt. Und wenn du auch nach mir, warum hast du dann nicht, hör doch, Lenina«, begann er abwehrend. Sie löste sofort die Arme von seinem Nacken und trat einen Schritt zurück. Einen Augenblick glaubte er, sie habe seine unausgesprochene Andeutung begriffen. Als sie aber ihren weißen Patronengürtel losschnallte und sorgfältig über einen Stuhlrücken hängte, begann er zu argwöhnen, dass er sich geirrt hatte. »Lenina«, wiederholte er ängstlich. Sie hob die Hand zum Hals und zog von oben nach unten. Ihre weiße Matrosenbluse stand bis zum Saum offen. Sein Argwohn verdichtete sich zu fester Gewissheit. »Lenina, was tust du?« »Sepp, Sepp«, war die wortlose Antwort. Sie stieg aus der weiten Hose. Ihr Sipphemdhöschen war mattrosa wie das Innere einer Muschel. Das goldene T des Erzkurmeisters baumelte auf ihrer Brust. »Denn diese Milchbrust, die durch das Fenster kirrt der Männeraugen«, die melodisch donnernden Zauberworte ließen sie doppelt gefährlich und verführerisch erscheinen. »Die stärksten Schwüre sind Stroh für feurig Blut. Enthalt dich mehr, sonst...« »Sepp!« Das rosig-rundliche teilte sich wie ein säuberlich zerschnittener Apfel. Ein Winden der Arme, ein Heben erst des rechten, dann des linken Fußes. Das Sipphemdhöschen lag leblos wie eine geplatzte Hülle auf dem Boden. In Schuhen und Söckchen, die kokett aufgesetzte weiße Mütze noch über dem Ohr, näherte sie sich ihm. »Liebster, allerliebster, wenn du es doch schon früher gesagt hättest.« Sie streckte ihm die Arme entgegen. Aber statt seinerseits »Liebste« zu sagen und die Arme auszubreiten, wich der wilde Schreck erfüllt zurück und fuchtelte mit den Händen, als versuchte er, ein eingedrungenes, gefährliches Tier zu verscheuchen. 4 Schritte wich er zurück, dann hielt ihn die Wand auf. »Süßer«, gurrte Lenina, legte ihm die Hände auf die Schultern und schmiegte sich an ihn. »Leg deine Arme um mich. Drück mich, entrück mich, mein Schatz.« Oh, auch ihr stand Poesie zur Verfügung. Sie kannte Worte voll Gesang und Zauberkraft und Trommelklang. »Küss mich«, sie schloss die Augen, ihre Stimme war nur noch ein schläfriges Murmeln, »bis ich in einem Koma.« Der Wilde packte sie an den Gelenken, riss ihre Hände von seinen Schultern und stieß sie roh auf Armeslänge von sich. »Au, du tust mir ja weh, du, au!« Sie schwieg plötzlich. Vor Schreck vergaß sie den Schmerz. Sie hatte die Augen geöffnet und sein Gesicht gesehen. Nein, nicht seines, sondern das blasse, verzerrte Gesicht eines wilden Fremdlings, das in toller, unerklärlicher Wut zuckte. Entgeistert stammelte sie: »Ja, was ist nur los mit dir, Michel?« Er antwortete nicht, sondern starrte sie stumm mit wahnsinnigen Augen an. Seine Hände, um ihre Gelenke geklammert, zitterten. Sein Atem ging schwer und unregelmäßig. Plötzlich hörte sie ihn mit den Zähnen knirschen, ganz schwach, aber beängstigend. »Was ist denn los?« Sie kreischte fast. Wie durch ihren Schrei erweckt, fasste er sie an den Schultern und schüttelte sie. »Dirne«, rief er, »Dirne, schamlose Metze! Oh, nicht«, rief sie, und ihre Stimme bebte lächerlich, weil er sie noch immer schüttelte. »Dirne, bitte, verfluchte Dirne, ein Gramversuch«, begann sie. Er gab ihr einen so heftigen Stoß, dass sie stolperte und fiel. »Geh«, schrie er, drohend über ihr stehend, »geh mir aus den Augen, oder ich töte dich!« Er ballte die Fäuste. Schützend hob Lenina den Arm vors Gesicht. »Nein, bitte nicht, Michel, steh auf, los!« Den Arm noch immer erhoben, mit entsetztem Blick, jede seiner Bewegungen verfolgend, raffte sie sich auf und entwischte geduckt ihren Kopf schützend zum Badezimmer. Der heftige Schlag, mit dem er ihren Abgang beschleunigte, klang wie ein Pistolenschuss. »Au!« Lenina machte einen Satz. Im sicheren Port des verriegelten Badezimmers konnte sie in Muße die Schäden feststellen. Sie stellte sich mit dem Rücken zum Spiegel und verdrehte den Kopf. Über ihre linke Schulter blickend sah sie den scharlachroten Abdruck einer geöffneten Hand, der sich klar von der perlenweißen Haut abhob. Sacht rieb sie die schmerzende Stelle. Nebenan schritt der Wilde auf und ab, marschierte zum Takt der Trommeln und der Musik der Zauberworte. »Der Zeih sich tut's, die kleine goldene Fliege, vor meinen Augen buhlt sie. Und doch sind Iltis nicht und Hitzgestute so ungestüm in ihrer Brunst. Vom Gürtel nieder sind's Zentauren, wenn auch von oben Weib. Nur bis zum Gürtel sind sie den Göttern eigen. Jenseits alles gehört den Teufeln. Dort ist Hölle, Nacht, dort ist der Schwefelpfuhl, Brennen, Sieden, Pestgeruch, Verwesung, Pfui, Pfui, Pa, Pa. Kipp etwas Bisam, guter Apotheker, meine Fantasie zu würzen.« »Michel«, wagte sich ein schmeichelndes Stimmchen aus dem Badezimmer, »Michel. O du Unkraut, so reizend lieblich und von Duft so süß, dass du den Sinn betäubst. Dies reine Blatt, dies schöne Buch nur dazu, um Metze draufzuschreiben. Den Himmel ekelt's, aber ihr Parfum umschwebte ihn noch immer, seine Jacke war weiß vom Puder, der ihren samtenen Leib überduftet hatte. Schamlose Metze, schamlose Metze! Unerbittlich hämmerte sich der Rhythmus ein. Schamlose Michel! Kann ich meine Kleider bekommen? Er raffte die Hose, die Bluse und das Zipphemdhöschen zusammen. Mach auf, befahl er mit einem Tritt gegen die Tür. Nein, bestimmt nicht. Ihre Stimme klang erschrocken und trotzig. Wie soll ich dir dann deine Kleider geben? Schieb sie durch die Lüftung über der Tür. Er tat es und nahm seinen unruhigen Rundgang durch das Zimmer wieder auf. Schamlose Metze, schamlose Metze! Der Unzuchtteufel mit dem feisten Bauch und dem Kartoffelfinger. Michel! Er antwortete nicht. Mit feistem Bauch und dem Kartoffelfinger. Michel! Was gibt's? Fragte er barsch. Macht es dir was aus, mir meinen Malthusgürtel zu reichen? Lenina saß da und lauschte auf seine Schritte nebenan. Wie lange würde er wohl so auf- und abmarschieren? Sollte sie warten, bis er die Wohnung verlassen hatte? Oder war es geheuer, seinem Wahnsinnsanfall Zeit zum Abklingen zu lassen, dann die Badezimmertür zu öffnen und wegzulaufen? Das Telefon im Nebenzimmer klingelte mitten in diese ängstlichen Erwägungen. Abrupt endete das Marschieren. Sie vernahm die Stimme des Wilden im Zwiegespräch mit dem Schweigen. »Hallo?« »Jawohl. Ich bin's. Entthron ich mich nicht selbst?« »Ja. Haben Sie mich denn nicht verstanden? Hier spricht der Wilde.« »Was? Wer ist krank? Natürlich interessiert mich das. Ist es ernst? Es geht ihr sehr schlecht. Ich komme sofort. Nicht mehr in ihrer Wohnung. Wohin hat man sie gebracht? Oh mein Gott, wie ist die Adresse?« »Potsdam, Schwanenallee 90. Nein, 99. Danke.« Lenina hörte das Knacken, als er den Hörer auflegte, dann hastige Schritte. Eine Tür fiel zu. Dann war es still. War er wirklich weg? Mit unendlicher Vorsicht öffnete sie die Tür ein wenig, spähte durch den Spalt. Von der Leere im Zimmer ermutigt, öffnete sie die Tür etwas weiter und steckte den Kopf ganz hinaus. Schlich endlich auf den Zehenspitzen ins Zimmer, stand ein paar Sekunden mit laut klopfendem Herzen da und lauschte. Dann huschte sie zur Wohnungstür, öffnete sie, schlüpfte hinaus, warf die Tür zu und rannte. Erst als sie im Aufzug schon den Schacht hinunterglitt, fühlte sie sich allmählich in Sicherheit.